Morgen. Ja, und was redest du so, unser Thema? Ich habe zu Christiane gesagt, eigentlich ist das eher ein Thema für einen Frauenabend. Nein, das war nicht gut. Na gut, ich nehme alles wieder. Was redest du? Ja, was rede ich eigentlich? Ja, eigentlich war es auch Christianes Thema. Ja. Und. Und sprichst du dann mit meiner Frau?
Nein. Aber bei mir ist das immer kurz.
Ja, lass uns austauschen, Gerd. Nein. Nein, es ist kein weibliches Problem, garantiert nicht. Ja, aber da Christiane ja, wie ihr gehört habt, heute euch nur allenfalls die Überschrift vorlesen könnte, so stimmlich, gibt es jetzt Teil 1 und Teil 2. Teil 1 mache ich heute. Und ich hoffe, dass ihr was mitnehmt, weil Worte, das, was wir reden, ist was elementar Wichtiges in unserem Leben als Christen. Es steuert uns, es bestimmt uns und es steuert sogar, ja, wie soll ich sagen, das, was unser Glaube dann hervorbringt. Worte sind nicht einfach nur mal Worte. Und was wir reden, ist nicht einfach nur mal so, was wir reden. Ich will euch heute auf keinen Fall davon abbringen, mal einen guten Witz zu erzählen oder entspannt mit euren Worten umzugehen, ja? Absolut nicht. Natürlich können wir mal Spaß haben und ja mal irgendwie vielleicht auch auf andere Leute kosten, wenn sie da nicht böse wären drüber, wenn das alle, dass wir unseren Spaß haben und zusammensitzen. Das meine ich überhaupt nicht. Aber wir müssen uns klar werden, dass das, was wir reden, das, was wir von uns geben, Folgen hat. Lasst uns mal hineingehen in Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Eine Stelle, die wahrscheinlich jeder kennt, denn so oft wird die zitiert. Aber Gott hat gewirkt im Anfang durch das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Gott wirkte. Und wenn wir im 1. Mose 1, Vers 1 bis circa 15 und so weiter, die brauchen wir jetzt vielleicht gar nicht, du kannst mal 1 bis 3 machen, das reicht. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gottes Wirken wird uns hier beschrieben und nicht nur an dieser Stelle, also wir können die nächsten Verse, könnt ihr zu Hause lesen. Gottes Wirken wird beschrieben damit, er sprach. Gott ist jemand, der spricht. Gott spricht zu Dingen und sie geschehen. Gott macht auf diese Weise die Erde. Er sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sprach weiter, es werde eine Wölbung mitten in den Wassern, es sei eine Scheidung zwischen den Wassern und den Wassern und so weiter. Gott sprach. Sprechen ist etwas, was Gott tut. Gott selbst spricht das, was er will, und es geschieht. Es geschieht, weil Gottes Kraft da ist. Es geschieht, weil Sprechen nicht einfach nur Worte sind. Psalm 33, Vers 9. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Du siehst also auf jeden Fall eins, Gottes Wirken geschieht dadurch, dass er spricht. Gott spricht. Warum tut er das? Ich meine, muss man sich ja mal fragen. Es muss doch einen Sinn haben, selbst wenn wir den jetzt nicht durchblicken, aber Gott spricht. Es steht nicht, und Gott dachte, und es war da. Gott sprach, und es war da. Gott gab seinen Gedanken Ausdruck, und er rief es in die Wirklichkeit, in die Realität, dadurch, dass er es tatsächlich sprach. Hebräer 11, Vers 3. Hebräer 11, Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt ist durch Gottes Wort bereitet. Du bist, durch deinen Glauben verstehst du überhaupt, wie Gott wirkt. Gottes Wort hat Kraft. Gottes Wort hat Kraft zu heilen. Gottes Wort hat Kraft, Dinge in Existenz zu bringen. Gottes Wort ist eben nicht einfach Wort. Gut, das war dir vielleicht auch schon klar, dass wenn Gott was sagt, dass es ernst zu nehmen ist. Aber ist das, was wir machen, denn auch irgendwie ernst zu nehmen? Johannes 6, Vers 63 erstmal. Johannes 6, 63. Ja, es gibt auch Kapitel, die so viele Verse haben. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Jesus sagt hier etwas Interessantes. Die Worte, die er zu uns geredet hat. Und wir wissen, dass seine Worte niedergeschrieben sind hier. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind nicht etwa nur Druckerschwärze auf Papier oder im digitalen Sinne vielleicht irgendwie ein per Byte auf deinem Handy. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sagt er, sind Geist und sie sind Leben. Also die Worte, die wir in der Schrift lesen, das, was Jesus zu uns gesagt hat, ist nicht einfach irgendwie nur eine Botschaft, ein Ratschlag irgendwo, wie ein psychologischer Ratgeber, tue dies, damit deine Ehe besser funktioniert. Auf der Weise sicherlich wirkt auch die Schrift, auch ganz sicher sind da gute Ratschläge drin. Aber es ist wesentlich mehr. Es ist Geist und es ist Leben. Also wir müssen wissen, dass das, was in der Schrift steht, was hier drin steht, nicht einfach nur Wort ist, nicht einfach nur Ratschlag ist. Und sozusagen, wenn da steht, dass wir alle in der Liebe bleiben sollen, dann ist es ein Ratschlag, dann bleiben wir mal alle schön in der Liebe. Funktioniert auch, aber es ist mehr. Es ist Geist und es ist Leben. Das, was wir aussprechen, das, was wir an Wort Gottes aussprechen, sind Worte, die Leben sind, die Geist sind. Lasst uns mal ein bisschen sehen, wie Jesus mit Worten umging oder wie Jesus Worte verstand. Lukas 7, Vers 1 bis 10, bitte. Das ist ein bisschen länger, das lese ich mal hier vor. Nachdem er, also Jesus, aber alle seine Worte vor den Ohren des Volkes vollendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum. Einen Moment. Eines Hauptmanns Knecht aber, der im Wirt war, war krank und lag im Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und bat ihn, dass er komme und seinen Knecht gesund mache. Als dieser aber zu Jesus hinkam, baten sie ihn inständig und sprachen, Er ist würdig, dass du ihm dies gewährst, denn er liebt unsere Nation. Und er selbst hat uns die Synagoge erbaut. Jesus aber ging mit ihnen. Als er aber schon nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Befehlsgewalt steht und ich habe Soldaten unter mir und ich sage zu diesem, geh hin und er geht und zu einem anderen komm und er kommt und zu meinem Sklaven, tu dies und er tut es. Als aber Jesus dies hörte, wunderte er sich über ihn. Und er wandte sich zu der Volksmenge, die ihm folgte, und sprach, ich sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkehrten, fanden sie den Knecht gesund. Also wir sehen hier einen Mann des römischen Militärs, einen Hauptmann. Und Jesus sagt, bezeugt ihm, so großen Glauben wie dieser Mann habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Also ist es schon mal interessant zu fragen, wie kann der Mann so großen Glauben haben oder zu gucken, was macht er denn überhaupt? Wir sehen hier, Jesus ist auf dem Weg zu ihm, um seinen Knecht zu heilen. Und dann sagt er etwas, darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Befehlsgewalt steht. Also er sagt etwas, guck mal, Jesus, du bist jemand, der unter Befehlsgewalt steht, sagt er ja mit anderen Worten. Du bist auch jemand, der in dieser Position ist, in der eigentlich ich auch bin. Und wenn ich etwas sage, geht mein Knecht und macht das oder lässt es oder kommt oder geht, so wie ich es will. Und er versteht etwas, dass das Wort, was Jesus redet, das Wort, was Jesus spricht, diese Kraft hat. Er sagt, weil du jemand unter Befehlsgewalt bist, weil du den Willen Gottes tust, ist dein Wort so wirksam, sprich nur ein Wort und mein Knecht ist gesund. Stell dir vor, wir machen einen Aufruf, Heilungsaufruf, Hände auflegen und so weiter. Und das wäre dieser Hauptmann sagt, nee, sprich nur ein Wort, ich komme gar nicht nach vorne, reicht mir. Sprich nur ein Wort, alles in Ordnung. Ich glaube. Ich meine, du hast Jesus gerufen, dass er etwas tut mit deinem Knecht oder mit deinem Verwandten oder wie auch immer oder wen auch immer in deinem Leben ist. Und Jesus ist auf dem Weg zu dir. Ich meine, ist ja schon mal toll, ne? Du hast erreicht, der Herr Jesus ist auf dem Weg zu dir, in dein Haus. Und du sagst, nee, bleib mal lieber da. Sprich nur ein Wort, alles wird gut. Da ist ein Glaube hinter und ein Verständnis des Wortes, was Worte bewirken. Dieser Hauptmann hat eins verstanden, wenn Jesus spricht, weil er unter Befehlsgewalt ist, denn auch ich bin ein Mensch, schreibt er hier, auch, der unter Befehlsgewalt steht, der hat was verstanden. Jesus, weil du genauso unter Befehlsgewalt stehst, wie ich unter Befehlsgewalt stehe, hat mein Wort bestimmte Auswirkungen und dein Wort hat bestimmte Auswirkungen, dass es das tut. Dass es da genau das tut, wozu du es aussendest. Das ist ein Verständnis, was das Wort Gottes bewirkt, welches die meisten Christen leider nicht haben. Das Wort Gottes wirkt. Lass uns noch eine andere Stelle mal gucken. Nicht weit entfernt, Lukas 7, Vers 11 bis 15. Und es geschah bald darauf, dass er in eine Stadt ging, genannt Nain, und seine Jünger und eine große Volksmenge gingen mit ihm. Als er sich aber vor dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe, und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu, rührte die Bahre an, die Träger aber standen still. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden und er gab ihn seiner Mutter. Wir sehen, wie Jesus hier heilt Und wir können etwas sehen, dass Worte Dinge tun, von denen wir erstmal nicht glauben, dass sie sie tun. Sie wirken nämlich in einer geistlichen Ebene. Denn, ganz ehrlich, es macht nicht viel Sinn, einer Leiche zu sagen, sie soll aufstehen. Wer spricht denn bitte zu einer Leiche und sagt, Jüngling, steh mal auf. Der hat sich da doch nicht ausgeruht. Und das Erstaunen ist natürlich übergroß. Er setzte sich auf und fing an zu reden und er gab ihn seiner Mutter. Ich glaube, diese Beerdigung wird ganz schön aus den Fugen geraten sein. Da wird echt was los gewesen sein. Also vielleicht bin ich da ein bisschen kindisch, aber ich muss mir diese Situation immer richtig vorstellen. So vor meinem inneren Auge geht dann so ein Kino ab. Denk mir, weißt du, da kommt er hoch und wahrscheinlich haben sie ihn vor Schreck fallen lassen. Das muss echt toll gewesen sein. Und wir können Beispiele nehmen. Jesus spricht zu dem Sturm. Macht nicht viel Sinn, ne? Wenn der Wetterbericht sagt, es ist Sturm auf dem See Genezareth, dann ist das Sturm. Ja, und auf dem Mittelmeer hat es auch nicht geklappt, ne? Mit dem Sturm. Jesus spricht zu dem Sturm und sein Wort sorgt dafür, dass der Sturm aufhört. Worte haben Kraft, weil wir unter Befehlsgewalt sind und weil in der geistlichen Welt unsere Worte etwas ausrichten. Römer 10, Vers 6 bis 10. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das ist Christus herabführen, oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das ist Christus aus den Toten heraufführen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Denn das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil oder zur Errettung. Wir sehen auch hier, Glaube ist schon mal gut. Aber Glaube hat Folgen. Unsere Rettung, und nicht nur die von der ewigen Verdammnis, sondern auch unsere Rettung in diesem Leben, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zur Rettung oder zum Heil. Dein Glaube muss Folgen haben. Lass es mich mal in so einem kleinen Bild vergleichen. Wenn du eine Pistole hast, ich meine, er hätte eine mitbringen sollen, also ich habe keine echte. Das nicht. Aber ihr wisst, wie so ein Ding aussieht. Wenn du dafür keine Munition hast, was machst du damit? Wahrscheinlich umdrehen und Beine zu knacken. Ja, jemanden an den Kopf schmeißen, das ist noch das Gefährlichste, was du mit dem Ding machen kannst. Sie ist nichts Nütze. Du brauchst Munition, um die da reinzustecken. Und dann ist es natürlich durchaus gefährlich. Dein Reden ist die Munition deines Glaubens, sage ich mal jetzt im Bild. Wenn du glaubst, etwas glaubst, dann musst du anfangen, es auch zu reden. Das Wort Gottes ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Und wie kommt es in dein Herz? Auch dadurch, dass du es redest. Was du redest, hat erstmal Einfluss auf dich. Was du redest, malt ein Bild in dir, malt ein Bild des Glaubens in dir. Du wirst niemals ein Bild des Glaubens in dir haben von jemandem, der geliebt ist von Gott, der Erfolg hat, der das Reich Gottes vorantreibt, wenn du gleichzeitig über dich redest, dass du nichts kannst, dass du zu kurz gekommen bist und gar nicht weißt, wie der nächste Tag wird und auch alles wieder ganz schlimm. Wenn du das redest, da behalst du ein Bild in dir. Dieses Bild wird deinen Glauben zerstören. Im Jakobus 1, Vers 26 heißt es, wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Man kann also sein eigenes Herz betrügen. Du hörst das Wort Gottes, du hörst, dass du errettet bist, du hörst, dass Gott gute Sachen für dich hat, dass Gott etwas Gutes mit dir machen will. Und dann gehst du los und redest das Falsche. Dann fängst du an, dein Herz zu betrügen. Wie kann man sowas machen? Zum Beispiel, weil alle anderen so reden. Dass du anfängst, das zu reden, was andere reden, ohne darüber nachzudenken. Versteh mich richtig, du sollst jetzt nicht irgendwo nur, ich bin der Größte, ich bin der Stärkste oder was, und umso mehr ich bekenne, umso mehr werde ich, das ist Blödsinn. Aber wenn wir das bekennen, was Gott mit uns gemacht hat, was Gott mit uns vorhat, dass Gott gute Wege für uns hat, dass Gott möchte, dass wir einen guten Ehepartner finden, und wenn wir noch keinen haben. Dass Gott möchte, dass wir ein gutes Leben auf der Arbeit haben. Wenn wir das reden, und dann fällt dieser Glaube in unser Herzen, und unser Reden wird Dinge in die Realität bringen, dass wir erleben, was wir glauben. Markus 11, Vers 22 bis 24. Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen: Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, heb dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Sicherlich fällt euch auf, dass es normalerweise relativ sinnlos ist, zu Gebirgsformationen zu sagen, wirf dich ins Meer. Und das ist ja hier auch nicht gemeint. Es spricht letztendlich von den Bergen, die dir in deinem Leben entgegenstehen. Wer zu diesem Berg sagen wird? Hast du schon mal Berge gehabt in deinem Leben, die so... Man, so ein Berg hat so den, wenn man da unten steht, wenn ihr mal so durch enge Schluchten gewandert seid, die können ganz schön massig sein. Da steht so ein Berg auch in deinem Leben. Und du merkst, der lässt mich nicht drüber. Dann hast du zwei Möglichkeiten zu sprechen. Du kannst sagen, der Berg lässt mich nicht drüber. Hat alles gar keinen Zweck. Und du kannst sagen, hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Du kannst mit deinem Problem so oder so umgehen. Und ich sage dir, Glaube, das ist das Tückische am Glauben, funktioniert beidseitig. Du kannst auch negative Sachen glauben. Wenn du immer sprichst, es wird so sein, ja, dann geschieht dir nach deinem Glauben. Wir müssen es lernen, das Richtige zu bekennen. Das heißt nicht, dass wir herumlaufen, irgendwie so als ständig nur komische Sachen von uns geben, wie toll und wie gut wir alles sind. Das meine ich nicht. Das erste Mal, was wir tun müssen, ist uns zu fragen, wenn ich etwas ausspreche, entspricht es dem Wort Gottes? Weißt du, wenn du ein Problem hast, klar, geh zu jemandem, und nimm Seelsorge in Anspruch und bete mit dem. Gib deine Sorgen ab, selbstverständlich, alles richtig. Aber dann, frag dich bitte, das, was ich rede, das, was ich jetzt gerade über mein Leben sage, ist das kompatibel mit dem, was Gott über mein Leben sagt? Und ich sage dir eins, unsere Gefühle sind normalerweise nicht kompatibel mit dem Wort Gottes. Du gehst irgendwo hin oder in deinem Beruf, deiner Schule oder was auch immer und willst irgendetwas, dass es in deinem Leben besser wird und du merkst, dass du dich wirklich als Versager fühlst. Du merkst, die Umstände, die scheinen das Gegenteil zu sagen. Sonst wäre es nämlich sehr einfach, wenn uns alles nur immer das Gute in den Kopf kommen würde, dann würden wir ja nur Gutes reden. Aber nein, wir brauchen es, unsere Zunge zu zügeln, damit wir unser Herz nicht betrügen. Du hast den Glauben in deinem Herzen und kannst dein Herz betrügen, indem du das Falsche redest. Josua 1, Vers 8. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Wer den Beginn des Josua, von Josua liest, der wird feststellen, dass von Josua ganz oft gesagt wird, hab keine Furcht, dass er sich nicht fürchten soll. Und hier wird ihm gesagt, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Also Mund weichen heißt, dass er es reden soll. Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Du sollst darüber nachsinnen, was Gott mit dir tun will. Nicht, was dir alles noch passieren könnte. Kennt ihr diese Gedanken? Ich meine, die kennt jeder, ne? Du liegst im Bett und du sinnst danach darüber nach, was passieren könnte, was deine Kinder für einen Unfall haben können, was du für eine Krankheit haben könntest, was dein, wie am Jahresende deine Finanzen stehen und. Das geht in dir rund. Und das ist jetzt auch nicht mal was ganz Schlimmes. Aber wir müssen anfangen, damit umzugehen. Was reden wir? Josua sollte das Volk Israel ins gelobte Land führen. Und er hatte Angst, ganz offensichtlich, denn er wird aufgefordert, keine zu haben. Und dann wird ihm gesagt, das Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Lass dich erfüllen mit dem Wort Gottes. Sinne darüber nach, wie Gott ist. Denke darüber nach. Denke nicht darüber nach, wie schlimm alles werden wird. Denke darüber nach, was Gott ist, wie groß Gott ist. Und dann achte darauf, Nachsinn ist ja schon mal ganz schön, ne? Aber da steht ja noch was. Nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Klar, wir können über Gott nachdenken, wenn wir aber dann nicht tun, was er sagt, bleibt das Problem. Wir sollen schon tun, was er sagt. Sicherlich mit aller Fehlerhaftigkeit, die es dann gibt, auch. Aber darum geht es auch gar nicht. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Einfache Handlungsanweisung. Wenn wir zum Ziel gelangen wollen, lass uns machen wie Josua. Ein letzter Vers noch. Jakobus 3, Vers 1 bis 8. Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden, denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Lass uns mal den Vers ein bisschen näher betrachten. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Also offensichtlich, das, was dein Leib tut, das, was du tust mit deinem Leib, kannst du zügeln durch das, was du redest. Kannst du offensichtlich zügeln dadurch, dass du das Richtige redest. Dein Reden entscheidet darüber, was du tust. Und das ist auch unsere Erfahrung normalerweise, die wir laufend haben. Das, was wir reden, steuert uns. Dann geht es weiter, Vers 3. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Ein weiter. Siehe auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer, als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern, als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der Kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Ja, hört sich jetzt nicht richtig gut an, ne? Aber weißt du, Jesus hat den Preis getragen und wir können unsere Zunge befehlen, dass sie unser Herz nicht betrügt. Deine Zunge, dein Reden kann, wie heißt das hier, den ganzen Leib beflecken und den Lauf des Daseins entzünden. Also es gibt so etwas, sicherlich wie eine Hygiene des Redens oder dessen, was wir sagen. Weißt du, das, was du redest, lenkt deinen Körper, lenkt das, was du tust, lenkt das, was du dir vorgenommen hast. Es drückt es aus. Dein Reden kann dein ganzes Dasein entzünden. Und entzünden heißt jetzt nichts Positives, ne? Nicht, das ist nicht das Feuer des Heiligen Geistes. Das ist was anderes hier. Es kann dein Dasein entzünden. Das richtige Reden kann deinen Leib in die richtige Richtung lenken. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein verkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Und nach meinem eingangs getätigten despektierlichen Bemerkung, auch eine verkommene Frau, selbstverständlich, fähig, den ganzen Leib zu zügeln. Wir sind fähig, unseren Leib zu zügeln und wir sind fähig, durch das, was wir reden, unseren Dasein in die richtige Richtung zu lenken. Weißt du, so ein Wort, was ich ausspreche, ist zum einen in der geistlichen Welt so, als wenn ich eine Pistolenkugel abschieße. Wenn du sie abgeschossen hast, ist sie weg. Zum einen, sagen wir mal, für mich in meinem Leben, weil ich es ausgesprochen habe, bewirkt es etwas? Und wenn ich sie gegen jemanden ausgesprochen habe, das muss es auch klar sein, sind unsere Worte wie Kugeln und nicht mehr zurückzuholen. Sie töten nicht sofort, nein, aber sie töten ganz anders. Wenn ich mit Christiane mich streiten würde, was wir natürlich niemals tun, wenn ich mich mit Christiane streiten würde und ich beschimpfe ihr und gebe ihr Tiernamen, was ich niemals tue. Aber stell dir das vor, dieses. Es würde eine Weile dauern, bis das Vertrauen, was zwischen uns über die Jahre gewachsen ist, wieder da ist, falls es jemals wiederkommt. Deine Worte tun etwas, sind weg, entzünden dein Leben. Bring dich in Probleme, nur weil du nicht nachgedacht hast. Es muss uns klar sein, wie wichtig unsere Worte sind. Sie entscheiden, ob du ein positives Leben lebst oder ein negatives. Weißt du, ich möchte ein Leben haben, wo ich Erfolg habe auf meinen Wegen. Und deshalb entscheide ich mich, meinen Leib zu lenken durch die richtigen Worte. Und bitte, wenn du tatsächlich jetzt mal was Falsches gesagt hast, dann ist das Blut Jesu immer noch da, um dir zu vergeben. Es ist die Frage nur, in welche Richtung laufe ich? Was mache ich? Und wenn ihr euch mal gestritten habt, irgendwie als Ehepaare, dann kann man natürlich immer noch sagen, entschuldige, und immer noch besser umkehren nach kurzer Zeit, als erst nach 3 Jahren irgendwo in der Eheseelsorge landen und dann irgendwie ändert man die Sachen. Das ist viel zu spät. Fehler können immer passieren. Aber wir müssen uns entscheiden, was reden wir? Wie reden wir über unser Leben? Glauben wir, dass Gott wirklich was mit uns vorhat? Etwas vorhat in der Gemeinde, im Reich Gottes? Ich meine, Gott will hier Reich Gottes bauen. Du bist gefordert. Gott hat dich nicht nur hierher berufen oder hierher gebracht oder in irgendeine Gemeinde, wenn du von woanders herkommst, gesetzt dafür, dass du den Stuhl wärmst. Es ist schön, dass du da bist, aber er hat dich dahin gebracht, dass du jemand bist, der in seinem Reich mitarbeitet, der sein Reich baut. Gott will sein Reich groß bauen. Warum will er das? Weil er will, dass Menschen errettet werden. Gott ist gar nicht zufrieden mit der Situation jetzt. Vielleicht bist du zufrieden, einfach so zu sitzen. Aber glaubst du, Gott ist zufrieden mit der Situation in Deutschland, so wie sie ist? Ja, die Gemeinden sind da und... Nö, ich glaube nicht. Er hat etwas vor. Ich möchte dich einfach auffordern, dass du mal darüber nachdenkst, was du über deinem Leben bekennen willst. Was ist das Richtige in meinem Leben? Und dann sprich es, indem, dass du betest zu Gott, für dich aus. Verbiete dir, die Dinge auszusprechen, die dagegen stehen. Und ich sage dir, du wirst merken, wie zum einen du erstmal fröhlicher wirst. Das macht nämlich viel mehr Spaß, ein positives Bild von sich zu haben als ein negatives. Auch das ist keine neue Entdeckung, glaube ich, für die meisten unter uns. Und du wirst merken, wie Gott dich anfängt zu gebrauchen. Lenke dein Leben in die richtigen Bahnen. Amen. Ich werde jetzt noch beten und dann singen wir einfach ein Lied noch und dann beenden wir den Gottesdienst. Vater, lass uns aufstehen. Vater, ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Geist zu unseren Herzen sprichst heute Morgen. Dass du durch deinen Geist uns erinnerst, welche Worte wir reden. Herr, dass es nicht egal ist. Deine Worte sind Geist und sind Leben, sagt das Wort. Wir wollen Geist und Leben aussprechen, nicht Verdammnis und Versagen. Wie könntest du versagen, Gott? Wie könntest du schlechte Gedanken haben über uns? Nein, du hast gute Gedanken, Gedanken der Liebe und des Friedens. Und wir wollen uns deine Worte zu eigen machen und deine Worte reden für uns, miteinander, als Gemeinde. Herr, ich möchte dich bitten, dass du zu den Herzen jetzt sprichst, wenn wir dieses Lied singen, dass deine Worte, dass wir deine Worte hören. In Jesu Namen. Amen.